Nach dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 220. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein, dabei was der eine News der andere mitbringt oder umgekehrt. Weißt du nur, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben, Michi?
Ja, selbstverständlich. Es war eine Geschichte, die ich nicht vergessen werde, weil es war die Geschichte von Rita und Rudi Drossen und das ist schon eine legendäre Geschichte so.
Insgesamt. Sind wir zwei Legenden?
Absolut. Also wir sind an der Mosel, wir sind bei den OG Mosel
Biodynamikern,
Legenden quasi und nicht bei den Naturweinlegenden eigentlich, weil ich finde, mach es mal, wird das ein bisschen in diese Richtung eingeordnet. Wir haben in der Geschichte sehr schön gehört, dass dieses ganze nicht zu schwefeln Thema zum Beispiel eigentlich erst ganz, ganz spät gekommen ist.
Genau, wobei, wenn du dir dann wieder überlegst, wann es gekommen ist, 2010,
nein, ich sehe wieder früher,
wir sind trotzdem noch immer bald genug dran.
Ja,
aber es ist richtig, die zwar mit der Biodynamie angefangen, da war das in ganz Deutschland, geschweige denn an der Mosel, einfach noch nicht wirklich ein Thema im Weinbau.
Ja, weiß gar nicht, ja.
Richtig.
Und an der Mosel war nicht einmal Bio ein Thema und die haben da alles anders gemacht. Dann haben sie auch noch trockene Rieslinge abgefüllt. Und
komisch, das alles.
Das hat auch keiner gemacht. Also ganz, ganz spannend und einfach spannend zu hören, wie früh der Rudi Drossen da schon ganz klar war in dem, wo es hingehen wird.
Richtig, und wie lange er schon Fragen gestellt hat.
Mhm.
Quasi von Kindheit an.
Ja, aber richtig von Kindheit an.
Richtig von Kindheit an.
Im Glasl gehabt haben wir natürlich auch was, und zwar zwei Dinge. Einerseits die Schieferblume 24 aus der, unter für Anführungszeichen, klassischen Linie, also aus der Linie,
genau,
die ein bisschen Restsüße hat.
Und geschwefelt wird.
Die geschwefelt wird, ja, weil sonst geht sie das ja auch nicht aus. Und dann haben wir daneben noch gehabt Eule 22 aus der Purus-Linie,
genau,
aus der quasi ungeschwefelten, nochmal mehr in dieses Naturweineck schielenden Linie.
Richtig.
Beide sehr, sehr schöne Weine und super schön halt auch nebeneinander zum Sägen.
Ja.
Und auch, also klar, das sind zwar unterschiedliche Linien und das sind auch zu einem gewissen Grad natürlich dann ein bisschen unterschiedliche Stilistiken und trotzdem haben die Weine so viel gemeinsam.
Mhm.
Das war schon sehr beeindruckend und beides halt einfach geil.
Einfach schön
macht
zu trinken.
Halt Spaß.
Absolut. Heute kein Mosel im Glas, wie ich sehe.
Korrekt. Es ist rot und bevor wir darüber weiterreden.
Stimmt. Jetzt hätte ich das fast verdammt, Michi.
Wir
haben ein Announcement, Freunde.
Müssen wir natürlich das Announcement von letzter Woche nochmal erneuern.
Genau.
Wer es noch nicht gehört hat, wir haben sie überlegt, wir machen ein kleines Pop-up.
Richtig.
Wir haben so ein Spaßding gestartet, gemeinsam mit Simone Andreoli von Wine & Dough, einer kleinen Weinbar im 9. Bezirk. Die haben erst vor wenigen Wochen eröffnet, sind ganz frisch da, die schicken so ein bisschen Focaccia und solche Späße. Und wir dürfen daneben unsere Weine ausschenken. Also wir haben einfach wirklich aus unseren persönlichen Kellern ein paar Sachen ausgegraben. Es wird ganz viel natürlich beide Glas geben, damit man möglichst viel Sachen kosten kann. Viel Sachen, die im Podcast auch schon waren, also von Winzerinnen und Winzern, die wir halt im Podcast schon gehabt haben. Auch Sachen, die es im Podcast so nicht gegeben hat, wahrscheinlich auch nie geben wird. Also es wird ein bisschen Piemont geben, es wird ein bisschen nördliche Raum geben von ein bisschen, ja.
Michi, ich glaube an der Rinaldi-Folge.
Ja, sicher.
Irgendwann machst du das
ich
schon.
Ich hoffe auch auf die Rinaldi-Folge, aber das wird noch ein weiter Weg.
Aber bis zur Rinaldi-Folge könnt ihr mit Michi gemeinsam Rinaldi trinken.
Genau.
Ist doch herrlich. 28.09. ab 14 Uhr bis 20 Uhr.
Also
im Servitenviertel. Sonntag, genau.
Genau, wir haben sich gedacht, Daydrinking ist das, was am meisten Spaß macht. Es wird die Sonne scheinen, es wird sehr schönes Wetter geben.
Natürlich.
Das werden wir einfach so in Existence reden quasi. Und wir freuen uns sehr drauf, wird eine lustige Geschichte und alle WienerInnen und Wiener, schaut's vorbei, alle Leute außerhalb von Wien, kommt's nach Wien, alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland, müsst halt einen kurzen Wien-Trip einlegen.
Ja, Wien ist schön, kommt's vorbei,
sicher.
Leute.
Man muss eh nur einen Grund haben.
Genau. Na gut, Michi.
Weiter geht's.
Jetzt wissen die Leute Bescheid, weiter geht's. Ich habe hier, ist es das Bordeaux-Zalto?
Das ist das Bordeaux-Zalto, ja.
Ich habe hier ein Bordeaux-Zalto, etwas, das sehr schön ausschaut.
Richtig.
Das ist schon mal vielversprechend.
Das wahrscheinlich nicht Bordeaux ist.
Nein, es schaut nicht nach Bordeaux aus zumindest. Es ist nämlich relativ hell. Es ist auf der schönen roten Seite so ein Rubin. Das
streut
geht fast.
Richtig,
genau, das geht fast. Also es ist, hat nichts Violettes an sich. Es ist sehr einladend da, fesch.
Yes.
Und du hast das relativ kühl gehabt am Anfang. Jetzt
genau.
Wird es langsam ein bisschen wärmer. Ja. Warten müssen auf meinen Wein, Leute.
Ja, es tut mir sehr leid.
War nicht leicht.
habe es aus dem Kühlschrank rausgenommen, zu spät. Jetzt hat es noch ein bisschen auf Temperatur kommen müssen, aber es wird sich in der Folge auch noch ein bisschen erwärmen. Ich habe es in diese Bordeaux Saltus geschmissen, einfach aus dem Grund, weil es da am schönsten gewirkt hat im Vergleich zu allen anderen Sachen.
Interesting. Erzähl mir mal, du hast das vorher sicher karaffiert gehabt?
Ich habe das in der Karaffe gehabt natürlich, genau, habe das dann kurz einmal ausgeschenkt. Ich habe es nicht wahnsinnig lang karaffiert, also ich habe das karaffiert gehabt für jetzt 3 Stunden oder sowas in die Richtung und haben wir dann nebeneinander aufgestellt alle möglichen Glasvarianten vom Marc Thomas Burgund Zerstörer bis zu Zalto Bordeaux, zum Zalto Balance Glas Zünd habe ich dabei gehabt, haben wir das alles nebeneinander hingestellt und es war einfach in die Gläser am klarsten insgesamt. Hat mir einfach die Nase insgesamt am besten gefallen und in die zu großen Gläser ist es ein bisschen alles in alle Richtungen geflogen und war nicht so präzise wie da drinnen, deswegen habe ich dann das genommen.
Interesting. Also die Nasen ist schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin schon sehr interessiert daran, wie das jetzt am Gaumen sein wird.
Die Nasen, muss ich sagen, hat sich jetzt auch nochmal extrem verändert von dem, wie ich es aufgemacht habe und in die Karaffen geschmissen habe, zu dem, wie das jetzt da steht.
Es hat nämlich eine ganz intensive vegetabile Note.
Richtig, ja.
Ich finde, du hast was sehr, sehr Vegetabiles, fast Krautiges da drinnen. Mhm. Sehr interessant, das Ganze. Und das geht aber auch so ein bisschen ins Mineralische über.
Ja, voll.
Ich habe da wirklich Schwierigkeiten, Frucht zu finden. Da muss man drunter gehen unter den ganzen Spaß.
Das ist
Spaß.
So lustig, weil beim ersten Öffnen war die Frucht so fast überpräsent, dass man fast zu viel war. Aber jetzt versteckt sie sich gerade ein bisschen. Ja,
ja, vielleicht kommt es wieder. Vielleicht braucht es gerade ein bisschen Zeit. Und Luft im Glas.
Es hat also ein bisschen was Ledriges in den Anklängen drinnen.
Ja, du bist komplett auf der Non-Fruchtseite aktuell. Komplett. Also ein bisschen so dunkler Star, ein bisschen was Graffitiges, ja, alles ja. Das. Nur die Frucht ist gerade nicht da.
Die Frucht ist nicht da, nein. Und das ist lustig, weil es wirklich, es war komplett umdreht zu Beginn.
Es war ganz ein kleines bisschen was, es geht nicht einmal in irgendeine spezifische Richtung. Ich kann nur sagen, es ist schon ein bisschen was da, was so nach dunkelrotem Saft riecht. Aber mehr geht gerade nicht. Also mehr ist gerade nicht da in der Nase.
Voll. Versteckt sie komplett. Es war beim Aufmachen tatsächlich stärker in dieser ganz klar roten, saftigen, frischen Frucht drinnen. Das hat sie jetzt da wirklich drunter gelegt und das ist, wie du sagst, viel mehr in dieses dunkle, bisschen vegetabile, bisschen ledrige. Also das ist alles so ein bisschen drüber.
Sehr schöne Säure, natürlich.
Am Gaumen ist das halt überall. Ganz was anderes.
Ja. Du hast aber am Gaumen auch Lederthema, ganz klar. Mhm. Graphit, dunkel, schwarz, ganz, ganz klar. Ah, die Frucht ist da sehr zurückhaltend, das ist aber insgesamt trotzdem saftig.
Ja.
Cool.
Aber die Frucht ist nicht so dunkel, finde ich, da am Gaumen jetzt.
Nein, also wir sind wieder beim dunkelroten Thema, nicht beim schwarzen Thema. Ja. So. Aber ich finde, er versteckt sich gerade ein bisschen so insgesamt.
Ja, ja.
Er ist gerade ein bisschen zu.
Ich hätt jetzt gerade gern einfach die Flaschen neu aufgerissen, muss ich ehrlich sagen. Also war jetzt da in dem ersten Aufmachen ein bisschen zugänglicher oder fast für mich ein bisschen überzugänglich. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, ich würde es ein bisschen in der Karaffe haben, dass es diese erste Frucht auch ein bisschen verliert, weil das war einfach für mich ein bisschen zu präsent. Ich hätte gern den Mittelweg, ja.
Bisschen zu gerade.
Musst dich ein bisschen mehr anstrengen.
Danke. Immer wieder eine Challenge. Sauschöne Säure auf jeden Fall. Von der Struktur her, du hast durchaus Tannin da. Es wirkt da nicht alt, muss ich ehrlich sagen. Es greift sehr, sehr schön zu aktuell. Vor allem hinten nachher. Aber fein. Es ist nicht ein Ultra brutales fein. Tannin, feines Tannin, aber es wirkt eben eher auf der jugendlichen Seite. Das heißt, man spielt es einfach ein bisschen mehr. Geht sehr schön Hand in Hand mit dem ganzen Säurethema da.
Ja.
Insgesamt auch am Gaumen eher auf der Säureseite und eher auf der eleganten Seite. Voll. Nicht auf der runden Seite in irgendeiner Form. Es hat aber durchaus Druck.
Es hat
also
Druck.
Das pusht schon ordentlich.
Aber cool. Es ist komplett auf der Eleganz- und Saftseite.
Ja.
Und nichts auf der Brechstangenseite.
Rind.
Das rinnt komplett, ja. Also ich kann da sagen, ich habe in der Früh das aufgemacht, so gegen 10 Uhr in die Richtung. Und wir nehmen jetzt auf, es sind ein paar Stunden später, wie ich das aufgemacht habe. Und um halb zehn in der Früh, habe ich jetzt keinen Gust auf Wein.
Nein.
Es ist zum Verkosten natürlich immer super und ich verkoste natürlich das Ding, wenn ich es aufmache, kurz vor und schaue, ob das eh alles passt, ob das eh so dasteht, wie ich das in Erinnerung habe. Und habe das gekostet und habe mir gedacht, scheiße, ich muss das jetzt spucken. Also das fällt ultimativ schwer.
Ja.
Und das finde ich ein Riesenkompliment.
Ist es, absolut. Weil um 10 Uhr wirst du eigentlich alles spucken. Du hast absolut kein Interesse an irgendwas.
Und ja, das rinnt aber so und das ist rinnt so saft. Ich will absolut das einfach austrinken, sofort.
Ja, verständlich. Rinnt absolut schön. Ich war jetzt einmal natürlich auf Pinot gegangen, weil what else should it be?
Es tut alles so, es war Pinot, ganz es ist genau. Ein Pinot.
Es ist ein Pinot, ja. Na bitte. Herrlich. Es ist, wie schon gesagt, es ist gerade ein bisschen zu, mhm, ein bisschen eng, aber das Pinot-Thema ist dann insgesamt doch klar genug
da. Nur, ja, ja. Gut,
also auch von der Eleganz, die da daherkommt, nein, und dann trotzdem diese schöne Säure, die du da drin hast.
Du hast drei gute Indikatoren. Die
Farbe natürlich auch.
Farbe,
ja, die Farbe, die sagt Eleganz. Auch, wird schon Pinot sein.
Und die Säure sagt ja fast.
Muss schon irgendwo.
Wenn das nicht Pinot ist, dann genau, weiß ich auch nicht.
Und es gibt mir jetzt auch keine ganz warmen Vibes tatsächlich. Es gibt mir eher kühle Vibes, so von dem, wie es daherkommt. Mhm. Vielleicht fällt mir die Frucht dazu, ich weiß es nicht, aber so vom Grundding her und auch von der Säure her sagt es eher, es ist jetzt nicht irgendwie sau heiß gewesen da.
Ja.
Auch in diesem Jahr ist es nicht sau heiß gewesen, ja, meiner Meinung nach.
Ja.
Und ansonsten.
Oder irgendwer hat sehr gut gearbeitet.
Ja, oder irgendwer hat sehr gut gearbeitet. Aber ganz ehrlich, es wirkt alles sehr schön, elegant, rindsaftig. Hat aber nicht diese, es muss warm gewesen sein oder es muss heiß gewesen sein, Frucht. Mhm. Gibt es da einfach nicht. Deswegen bin ich eher auf der etwas kühleren Seite. Und weil ich trotzdem auf der eher kühleren Seite lande, war ich dann auch eher in Deutschland gelandet tatsächlich. Das kann aber genauso Frankreich sein.
Das ist natürlich nicht Deutschland.
Mhm. Schön.
Dafür für das ganze deutsche Pinot-Thema. Wo ist das Fruchtzuckerl am Schluss? Wo ist
es gibt gar keine Frucht.
Die Würze, die was da Deutschland schreit.
Aber die Frucht sagt gar nichts.
Ja, die Frucht sagt wenig im Moment.
Frucht ist aktuell quasi nicht vorhanden.
Ja, jetzt ein bisschen eingelegte Erdbeeren da irgendwo drin und das alles.
Aber.
Ja, in der Saftigkeit finde ich schon. Ich finde in der Nase ist, aber es ist schwierig natürlich, wenn du die Nase, die jetzt so zu ist, gar nicht hast quasi, dann kommst du natürlich dort nicht so leicht hin.
Yes.
Nein, ist natürlich nicht Deutschland, das ist natürlich
Frankreich. Sehr schön.
Das heißt?
Burgund.
Ja.
Naja, wenn man Pinot da steht, muss ich als erstes Burgund sagen, ist ja klar. Das ist
korrekt. Und jetzt da könntest du sogar draufkommen, was es ist. Ja. Ich lasse dich noch kurz ein bisschen überlegen, wer denn das machen könnte, einfach aus einer gewissen.
Aber das heißt, die kennen sie, ich habe schon mal im Glas gehabt und du weißt, dass ich schon mal im Glas gehabt habe, oder?
Richtig.
Naja, who could it be?
Du musst ein bisschen aus der Logik herausdenken, weniger nein, aus dem jetzt da über
nicht
das
Geschmack.
Ja, okay. Na gut, dann helfe ich dir gerne auf die
Sprünge. Sehr gerne, ich glaube, fast da komme ich nicht hin.
Ich sage einmal, vielleicht kommst du jetzt hin, wenn ich diese Einleitung mache.
Okay.
Wenn in meiner Einleitung steht, wir sind im Burgund, schon wieder quasi. Wir waren ja erst vor kurzem im Burgund.
Das ist richtig. Hm. Maison Meyer.
Richtig.
Aber
über den Nico Meyer haben wir geredet, Maison Meyer, Folge 212.
Genau, sehr schöne Folge, sehr gute Geschichte.
Da kommt der Weingut sehr prominent vor und eine Persönlichkeit und zwei Persönlichkeiten, die da sehr prominent vorkommen. Ich glaube, du müsstest unsere Folgen genauer mitverfolgen. Und da gibt es einen amerikanischen Freund und seine kanadische Frau. Die beide
wirklich? Maison Abur?
Haber, ja.
Abur, wir sind im Burgund hier, hallo.
Ja, ja, aber er sagt selber Haber.
Das glaube ich schon.
Wir sind im Burgund, aber wir sind auch ganz klar nicht bei.
Ja, ist natürlich schade, weil die sind halt sehr weit oben auf meiner Ich mag die selber machen Liste geschaut.
Natürlich, sehr klar. Aber ich meine, das ist ja quasi eine Anschlussfolge an Folge 212.
Ja, ja, deswegen habe ich gedacht, jetzt muss ich weiter tun. Zum Glück bin ich nicht weiter da. Perfekt.
Richtig.
Sehr schön.
Also wir sind bei Nicholas und Colleen Haber. Und die haben ja damals den Nico Meyer während Corona überzeugt, dass er im Burgund Wein machen sollte und dass das eigentlich geil ist. Also müssen wir natürlich auch die Geschichte von Nicolas und Colleen erzählen.
Mhm.
So richtig burgundisch oder französisch klingen diese Namen ja eben nicht.
Nein.
Sahen sie ja auch nicht. Wir haben den Nicolas ja kurz auf der Weinmesse, auf der Valiversum vom Hendrik Thoma von Wein am Limit kennengelernt.
Stimmt.
Und das Gespräch mit ihm und der Colleen war im Endeffekt genau so, wie wir ihn in Erinnerung gehabt haben, nämlich urviel Energie, unendlich viel Leidenschaft und einfach komplett saulieb.
So, also so nett und offen und happy und freundlich.
Pure Herzlichkeit.
Absolut.
Das wird sich auch durch diese Folge ziehen, aber jetzt müssen wir mal mit der Geschichte von Colleen und Nicholas anfangen. Auflösung noch zum Wein. Das ist Bourgogne Pinot Noir 23.
Okay.
Und trotzdem gibt es davon nur knapp 1000 Flaschen.
Hm.
Also quasi der Einstiegswein.
Ja.
Oder der Einstiegswein, es ist der Einstiegswein,
quasi,
ist
ja.
der günstigste Wein, den sie produzieren. Es gibt trotzdem nur ein bisschen über 1000 Flaschen, aber dazu später mehr. Die Geschichte von Nicholas und Colleen beginnt nämlich an einem Ort, an den man jetzt nicht unbedingt denken wird, nämlich in Luxemburg.
Wait, what?
Ja, ja, genau. Warum zur Hölle in Luxemburg? Die Namen klingen amerikanisch und man liest überall, es ist ein kanadisch-amerikanisches Winzerpaar. Und die Colleen und der Nicholas haben bei meinem Gespräch mit Erna sofort erzählt, naja, wir müssen das halt immer erzählen, dass wir eben aus Amerika und aus Kanada kommen, weil die Leute halt wissen wollen, wo wir her sind. Aber eigentlich sind sie irgendwie einfach international, hat sie selber gesagt. Weil sie fühlen sich nicht wirklich irgendwo jetzt außerhalb von Burgund mittlerweile so richtig daheim. Es war nämlich so, dass ihre Eltern beide sehr, sehr viel unterwegs waren. Also der Papa von der Colleen war Pilot für ein großes Transportunternehmen, also der ist Transportflieger geflogen. Und der Papa vom Nicholas hat in der Pharmabranche gearbeitet und da auch immer irgendwo anders.
Okay.
Und wie es der Zufall so wollen hat, sind beide Familien Ende der 90er in Luxemburg sesshaft geworden. Und die Colleen und der Nicholas sind gemeinsam in der International School gewesen.
Also die deswegen waren so, Luxemburg, okay.
Genau, die waren so mit 15, 16 in Luxemburg in der International School, sind dort aufgewachsen quasi gemeinsam oder halt haben die Jugend dort verbracht und haben sie da kennen und lieben gelernt schon. Sehr, sehr früh.
Hm.
Und die Eltern vom Nicholas haben dann schon langsam darüber nachgedacht, was sie eigentlich langfristig machen wollen. Die waren damals schon ein bisschen älter, haben schon in Richtung Pension gedacht. Und weil sie halt doch auch immer unterwegs waren und auch in Amerika damit nie so richtig daheim waren, haben sie halt geschaut, was tun wir? Irgendwie Europa ist schon leiwand. Zumindest irgendwie so eine zweite Heimat. Wenn wir wieder zurückgehen nach Amerika und da wieder daheim sein wollen quasi, dann wollen wir zumindest irgendwie so eine Ausflucht haben oder so und haben halt in diese Richtung so überlegt und der Nicholas hat erzählt, die Family war halt schon weinaffin, also die haben gutes Essen, guten Wein geschätzt und dann haben sie halt mal so geschaut, was sie machen könnten. Dann war halt so das erste Mal so, ja, Piemont war geil, dann war halt so Burgund war geil und haben sie dann schlussendlich an der Côte d'Or ein Ferienhaus, / zweite Heimat, Ende der 90er gekauft.
Kann man schon machen.
Kann man schon machen. Und Nicholas hat erzählt, er und die Colleen, also jugendlich verliebt quasi, waren damit damals dann das erste Mal in Burgund. Haben das erste Mal das Burgund gesehen als 16-, 17-Jährige quasi. Und ja, haben aber jetzt nicht den riesen Konnex natürlich gehabt, aber diese Liebe zum Wein ist einer, ja, vielleicht nicht in die Wiege gelegt worden, aber es war zumindest schon so ein bisschen ein Thema immer im Umkreis und in einer Beziehung dann auch bald einmal.
Mhm.
Sowohl Nicholas als auch Colleen haben aber dann erst einmal eigene Karrierewege gemacht. Die Colleen hat Psychologie studiert, der Nicholas hat Finance gemacht und sie haben halt nicht so 100% gewusst, was später mal machen sollen.
Mhm.
Und klassisch, wenn man studieren anfängt, hast du halt auch jetzt nicht unbedingt schon das ganz klare Bild, was du dann einmal arbeitstechnisch machen willst. Und sie sind dann wieder nach Luxemburg tatsächlich zurück quasi. Weil das Problem war, dass du einen kanadischen Pass hast und einen amerikanischen. Das heißt, beide nach Amerika gehen, geht nicht so einfach. Beide nach Kanada gehen, auch nicht so leiwand. Also das ging halt noch, aber das war halt auch nicht das, was sie machen wollten.
Okay.
Und dann haben sie gesagt, ja okay, weißt du was, wir haben die meiste Zeit unserer Jugend in Luxemburg verbracht, gehen wir halt da wieder zurück hin.
Okay.
Und haben dann begonnen, dort halt so ein bisschen zu arbeiten, weil halt eben Luxemburg so ein Stück weit eben Heimat für sie war damals und haben dann gute Jobs gehabt, in dem Bereich, in dem sie studiert haben, also Psychologie bzw. Finanz. Und es hat schon gepasst. Ja. Also die haben Anfang 30 beide gut Geld verdient und war leiwand. Das Weinthema hat es so langsam wieder eingeholt. Also es ist so richtig bei einer Reise nach Prag passiert, haben sie erzählt. Sie waren in einem Restaurant essen, das hat die Colleen gesagt, sie glaubt, ihr Papa hat es empfohlen damals. Weiß nicht mehr genau, weil es war halt ein Restaurant, wo sie jetzt, das haben sie nicht selber recherchiert, das hat ihnen irgendwer empfohlen. Und sie sind da hingegangen, das war halt schon so ein bisschen fancier mit Menü und Weinbegleitung und so. Und sie haben sich jetzt mit Wein nicht wirklich auskennt. Sie haben schon gewusst, sie trinken hin und wieder mal gerne ein Glasl Wein, aber sie haben beide gesagt, ja, sie haben halt irgendwas klassisch, amerikanisch und fertig getrunken und haben keine Ahnung gehabt. Mhm. Und dort haben sie Weinbegleitung genommen, weil sie gesagt haben, ja, passt, das gehört da irgendwie dazu. Und der Sommelier war halt recht nett. Und einer ist halt da beiden quasi so das Gefühl entstanden, war Wein, das kann viel mehr. Und sie haben gesagt, das war halt extrem geil, dass das, weil oft passiert dir das ja als Person einzeln, wenn du irgendwann in den Weinbereich einstöperst, hast irgendwann diesen Aha-Moment. Aber normalerweise passiert dir das halt dir allein, weil du irgendwo bist und dann für dich diesen Aha-Moment hast. Und sie haben es wirklich
gemeinsam gehabt.
Gemeinsam schön. Gleichzeitig gehabt. Und das war halt geil. Und waren halt beide so, shit, das ist geil, da müssen wir rein. Und haben halt dann angefangen, dass sie so in Luxemburg gleich mal Weinclub gegründet haben mit Freund und halt alles verkostet und trunken, haben angefangen Weinreisen zu machen, haben die Urlaube immer wieder rund um Winzerinnen und Winzer geplant und die besucht. Also die sind halt schon richtig reingekippt. Es war schon einfach ein wichtiger Teil ihres Lebens zu dem Zeitpunkt, war halt ein Hobby. Also sie waren nicht irgendwie in diese Richtung so, ja passt, das müssen wir jetzt zu unserem Beruf machen und da müssen wir irgendwas tun, sondern es war einfach Hobby. Und sie haben auch gesagt, in Wirklichkeit war das Essensthema damals schon nochmal einen Ticken stärker. Also es war nochmal wichtiger, geil Essen. Und dann war erst so das geil Wein. Mhm. Aber das Essen war einfach der Hauptfokus. Das hat einer halt, diese Genusswelt hat einer halt extrem taugt. Und sie haben halt dann gesagt, ja passt, geil Essen, geil Trinken, was man halt so macht, wenn man irgendwo hinreist und halt immer natürlich die spannendsten Restaurants, coole Weinbars gesucht. Ja, kann man alles machen, wunderbar. Dann haben sie geheiratet und haben dann, Originalzitat quasi, gesagt, okay, wir sind jetzt da erwachsen. Weil jetzt, also
schön.
Die haben sie ja seit der Schulzeit kennt und sie haben gesagt, ja gut, mit diesem Heiraten war für sie klar, ja passt, jetzt sind wir nicht mehr dieses Pärchen aus der Schulzeit, das wir irgendwie die ganze Zeit noch waren und halt einfach gemeinsam so unser Leben gelebt haben, aber nicht gewusst haben, wo es wirklich hingeht. Mhm. Jetzt haben wir geheiratet, jetzt müssen wir das alles noch mal ein bisschen hinterfragen.
Mhm, mh, ja. Guter Anlass.
Eigentlich waren sie halt nicht happy. Ne? Also sie waren beide in guten Jobs, sie haben gut verdient, aber es war keine Leidenschaft da.
Okay.
Und dann war es okay, passt, was machen wir mit unserem Leben? Und der Nikolaus hat gesagt, er hat halt nur gewusst, es ist nicht das Richtige, was sie jetzt machen. Weil wenn sie so weitermachen, haben sie gesagt, dann ist klar, das kann es nicht gewesen sein. Das wird langfristig, wird einer das irgendwann wehtun, dass sie eigentlich da nur da sitzen und sagen, ja passt, ich muss jetzt da in diesen Job gehen und ich muss das machen, aber es erfüllt mich nicht. Und haben sie halt überlegt und haben ganz viel diskutiert und haben dann gesagt, okay, wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir in dieses Haus von den Eltern vom Nikolaus mal gehen und irgendwo ein bisschen Abstand gewinnen. Und haben dann gesagt, ja passt, wir machen quasi ein Sabbatical, lernen ein bisschen Französisch in diesem Jahr, gehen in diese geile Weinregion Burgund, wo uns grundsätzlich auch schon hinzieht von der Stilistik her, vom Weinthema her. Also die haben damals schon gern Chardonnay getrunken, gern Pinot getrunken, gern elegant getrunken. Das war schon ernst. Also dort sind schon angekommen gewesen und haben gesagt, okay, wir machen sie da jetzt ein geiles Jahr und in dem Jahr überlegen wir sie, wo wir hinwollen, was wirklich sein soll.
Ich meine, das ist ja grundsätzlich schon mal eine super Idee und natürlich toll, wenn es möglich ist.
Genau,
ich meine,
muss
man
erkennen.
Genau, dass man die Möglichkeit hat, sie zurückzulehnen, cool. Zu sagen, so, und jetzt schauen wir, wir Erwachsenen,
ja.
Wo wollen wir denn hin mit unserem Leben? Und wenn du es dann in Burgund tun kannst,
schaut gar geil. Nicht, ne? Genau. Musst du natürlich auch trauen, aber ein Risiko war natürlich eingeschränkt, insofern, dass sie halt dieses Haus gehabt haben.
Ja.
Das heißt, du musst nicht irgendwas dort mieten oder kaufen.
Ja.
Und sie haben halt gesagt, ja passt, wir kündigen jetzt unsere Jobs, weil das erfüllt uns eh nicht langfristig. Und wenn wir in den Bereich wieder zurückgehen, dann gehen wir halt in einen anderen Job in dem Bereich. Also es war halt einfach möglich. Okay. Sie haben gut Geld verdient, wie gesagt, keine Kinder zu dem Zeitpunkt, passt, kannst schon machen. Gut, sind nach Frankreich gezogen und dann haben sie gesagt, ja cool, wenn wir da jetzt sind, müssen wir eigentlich irgendwas machen. Irgendwas lernen in diesem Jahr, irgendwas tun, weil die haben halt auch beide zu viel Energie, als dass sie sagen würden, ja komm, lass uns da jetzt einfach mal chillen und dann wird schon irgendwer herkommen, der uns dann erklärt, wo wir hin sollen oder was weiß ich.
Und ein ganzes Jahr nur mal umsitzen ist ja auch fad irgendwann.
Genau, das ist fad, das geht sich halt nicht aus. Also haben sie sich natürlich für einen Önologiestudiengang angemeldet. Sind einfach nach Bonn gegangen, haben gesagt, ja passt, wir machen da was mit Wein, wir cool. Würden uns da gerne anmelden. Der Nikolaus für Winemaking richtig, also wirklich
Önologie.
Für Önologie selber. Und die Colleen für so eine Spezialisierung auf Weinmarketing quasi. Und haben halt gesagt, ja passt, Sprachkurs Französisch und halt alles mit dieser Idee, ja, das machen wir jetzt mal ein Jahr, entschleunigen, sie selbst finden und sie haben ja eben dieses Glück, dass es finanziell möglich ist. Und dann haben sie sich auch gemeldet für diesen Studiengang und da wirst du natürlich gefragt, ja, warum machst du das? Ne? Mhm. Also was soll das, wer bist du, was willst du da? Und dann war halt so, ja, du musst irgendwie hinschreiben, was ist dein Projekt? Und sie haben ja kein Projekt gehabt, weil sie waren ja da eigentlich, um
ja, ein Projekt Urlaub zu finden machen, in der Zukunft,
um,
ja.
Um ihr Leben irgendwie zu sortieren. Mhm. Ne? Und die Colleen hat da halt mal hingeschrieben, ja, passt, unser Projekt, ja, das ist halt so, wir machen Weingut in Burgund, gründen wir da jetzt und bla bla. Also weil es hat halt was durchstehen müssen. Sie haben halt diskutiert und es war klar, wenn da nichts steht, dann kommen die in den Studiengang fix nicht rein. Du musst absolut irgendwas haben. Passt. Alle anderen haben da natürlich hingeschrieben, ja, ich bin das Kind von XY, ich werde das Weingut übernehmen, mhm, und fertig. Also sie sind da halt drinnen gesessen dann in diesem Studiengang, sind aufgenommen worden, sind drinnen gesessen mit lauter Winzerkinder und ja, halt maximal noch ein paar Leute aus der Gastrobubble, die irgendwie tiefer rein wollten und auch schon klares Verständnis dafür gehabt haben, wo es hingehen soll. Und sie waren halt die kompletten Touristen da drin. Ne?
Aber französischer Studiengang, oder?
Richtig, ja. Puh. Naja, sie sind schon in die Tiefe gegangen. Waren dann gescheit und waren dann in die Vollen.
Stark.
Sie haben dann gesagt, ja passt, wir setzen uns da jetzt ein. Und du sitzt halt da drin und das nimmt halt natürlich niemand ernst. Ne? Ein Amerikaner und eine Kanadierin. Der Nicholas hat gesagt, ja passt, neben ihm ist gesessen, Tochter von der Villene-Familie, die an Romani Conti gehört, lauter Winzerkinder, alle von geile Weingüter rundum und um. Und sie halt schwindliche Touristen sind. Die sind halt nur ausgelacht worden da natürlich. Also keiner hat sie irgendwie für voll genommen. Sie haben ja auch gesagt, ja, sie wissen nicht genau, was sie eigentlich tun wollen und so. Aber gleichzeitig sind es halt natürlich Menschen, die Menschen Menschen sind. Ne? Das sind schon People's People, die, mhm, wollen schon mit Leuten reden und denen taugt das schon.
Stimmt.
Und die überzeugen die dann auch davon, dass sie zumindest sau lieb sind. Ob sie da was Gescheites machen, das hat natürlich keiner geglaubt, aber die finden schon Anschluss. Also die lassen sich dann nicht so leicht abschütteln.
Sicher hilfreich.
Und dann hat es halt angefangen, dass die Colleen im Studiengang halt so einen Businessplan machen hat müssen für dieses Projekt, was sie angegeben hat. Ne? Weil natürlich, das kommt halt zurück. Das jagt dir natürlich diese Lüge vom Anfang.
Das finde ich so geil.
Musst halt einmal einen Businessplan machen, weil klar, der Typ von Prior Rock hat halt für Prior Rock einen Businessplan machen müssen, der daneben gesessen ist, aber das ist halt, das macht halt Sinn, weil der will das halt auch wirklich übernehmen in die nächsten Jahre. Sie hat halt einen Businessplan geschrieben für ein Business, das nicht gegeben hat und eigentlich nie existieren hätte sollen. Aber mach's halt einmal. Im Nachhinein ist natürlich genial, ne? Sie haben alles gehabt.
Perfekt.
Ja. Und der Nicholas hat währenddessen mal Praktikum gemacht bei einem Weingut, weil das muss natürlich auch tun und so.
Das hat er da alles einfach so was gefunden?
Ja, ja, er ist schon untergekommen. Es war jetzt nichts Spektakuläres, weil er hat jetzt auch nicht näher drüber geredet, was das genau war. Er hat nur gesagt, das war spannend, er hat bei ein paar Sachen was gemacht. Er hat gesagt, das, was er am meisten gelernt hat, war bei den Sachen, wo er halt war, so, dass viele Leute viel reden und viele Sachen gar nicht stimmen.
Also es war zum Beispiel gutes Learning so natürlich.
Eine Geschichte, die er erzählt hat, das habe ich jetzt eigentlich in der Folge gar nicht drinnen gehabt, weil es schon sehr weit entfernt ist, aber jetzt ist trotzdem kurz. Hat ein Praktikum gemacht und die haben gesagt, ja, und das ist so wichtig, nichts wird filtriert, das ist eher einfach ganz wichtig, das gehört so geil, bla bla. Passt, alles gut, kein Thema. Und dann ist er irgendwann einmal bei dem Weingut vorbeigegangen, steht ein riesiger LKW davor mit so, ja, Filtrieranlage-Ding quasi. Und er so, hä, was zur Hölle? Die haben gesagt, sie filtrieren nichts und bla bla. Und der geht halt hin und fragt die halt so, hey, ich meine, ich hab's mir, wie ich da kurz kackelt habe, immer gesagt, ja, wir filtrieren nichts und das ist so wichtig und bla bla. Und da steht dieser LKW. Nein, der LKW, der hat nur eine Reifenpanne. Der steht zufällig genau vor dem Weingut und der Nicholas, ah ja, die Panne hat er und gleichzeitig führen diese ganzen Schläuche in das Weingut ein, weil er eine Panne hat, oder?
Natürlich. Du musst, also ja, das, so, du musst die Reifen wieder aufpumpen, was
so,
willst du?
Ja, genau. So hart auf diesem irgendwelchen Bullshit. Also deswegen, die Stationen waren, glaube ich, nicht so erwähnenswert, zumindest wollte er nicht näher drüber sprechen.
Okay.
Und er hat offensichtlich auch ein paar Erfahrungen gemacht, die nicht so gut waren.
Aber sehr gute Geschichte.
Ja. Jetzt hat er natürlich ohne Ahnung ein bisschen da Praktikum gemacht. Und ja, hat halt irgendwas da mal da, hat dann auch natürlich selber was ausprobieren wollen, weil wenn sie schon da sind und jetzt da die Möglichkeit haben, in dem Studiengang drin zu sein, dann wollen sie natürlich auch selber irgendwie mal Wein machen und so. Und haben wir gesagt, ja, passt. Sie reden einfach mit den ganzen Winzerkindern und die werden ihnen einen Traum geben, damit sie ein bisschen was ausprobieren können und fertig. Also halt sehr naiv.
Du wolltest jetzt nicht sagen, aber ja.
Sehr, sehr offen. Aber sie haben sich gedacht, ja, kann nicht so schwer sein. Also wir reden mit denen, das passt schon. Und sie haben halt voll drauf gesetzt, dass die schon ein bisschen Mitleid haben werden. Und es war eh klar, dass das jetzt kein gescheites Traubenmaterial sein wird. Und so. Sie haben halt wirklich, sie haben was gekriegt. Sie haben Traubenmaterial gekriegt, ja. Aber halt Mini-Mengen, einfach nur zum Spülen. Also halt so für ein paar Glasballons und fertig und irgendwas, was halt überblieben ist, mehr oder weniger. Also aus Mitleid haben sie halt was gekriegt, das hat schon funktioniert. Haben sie gedacht, ja cool, passt. Ist natürlich alles schief gegangen. Es hat einfach gar nichts funktioniert. Die Corinne hat gesagt, alles, was du falsch machen kannst, haben sie da falsch gemacht. Das war einfach alles nur Dreck und sie haben gedacht, okay, cool. Aber zumindest haben sie ein bisschen probiert und zumindest haben sie ihre Freundschaften zu den Studienkolleginnen ein bisschen vertieft, dadurch, dass sie halt wirklich was da haben und wirklich sie interessiert haben. Also das war halt schon wichtig, sagen sie, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir sind nicht nur die Touristen, die da irgendwie kurz da sind, wir wollen lernen. Also die sind auch bei allen Studienkollegen und Kolleginnen in die Weingärten gestanden und haben sich angeschaut und haben gelernt und gelernt und gelernt, auch wenn eigentlich für sie klar war, das ist ein Sabbatical und wir sind wieder weg, aber sie wollten so viel wie möglich mitnehmen. Mhm. Und bald drauf war halt dann Ende einer Sabbaticals und dann war klar, naja, wir sind eigentlich noch nicht fertig, weil das taugt uns irgendwie doch zu viel und wir würden irgendwie gern da bleiben. Aber es war natürlich nicht klar, wie das geht, aber es war mal so, passt, machen wir mal weiter. Nikolas hat dann einen Job gefunden beim Weingut, also hat er gearbeitet. Die Colleen hat bei Becky Wassermann dann angefangen.
Ah ja.
Importeur aus Amerika quasi, die halt richtig spannende Weine aus dem Burgund importieren. Also es hat halt auch super gepasst, weil du hast halt wen, der aus dem amerikanischen Sprachraum quasi aus Nordamerika kommt, sich auch mit den Gepflogenheiten auskennt, das Land kennt und gleichzeitig im Burgund sitzt. Also da kannst du halt leicht sagen, ja passt, bericht von da und erzähl von da und schau, was du findest und bla bla.
Das ist für Becky Wassermann sicher ein Gewinn gewesen.
Genau, ist natürlich perfekt.
Ja.
Hat sie auch gemacht, tatsächlich bis vor anderthalb Jahren. Mhm. Also ist lang dabei geblieben. Und das hat halt einmal gepasst. Und dann war halt so, ja passt, können wir da länger bleiben? Wie funktioniert das? Was können wir machen? Haben sie gedacht, ja passt, können wir selber ein bisschen ernsthafter Wein machen? Wie schaut das aus? Also haben sie sich halt so vorgestellt und wir wissen ja vom Nico Meyer auch, dass dieses Traumkriegen in Burgund ziemlich, ziemlich zach ist.
Ja.
Jetzt sind wir da so im Jahr 2012 um den Dreh und die Colleen und der Nikolas haben sich gedacht, ja bitte, so schwer kann das nicht sein. Die haben wir noch keine Ahnung. Wir haben jetzt eh so viele Leute kennengelernt, wir haben super Kontakte, stimmt ja, ne? Also mit den ganzen Leuten von Romani Conti, Brio Rock und sonst was. Eigentlich super Kontakte, du kennst richtig leibende Leute, da sind einige echt spitzenklasse Kids von Weingütern in einem Studiengang gesessen, also das funktioniert schon. Und sie haben mal gesagt, passt, machen wir einfach so. Sie haben dann schnell einmal erfahren, wie wir auch in Folge 2012 ein bisschen intensiver gehört haben, dass das nicht so einfach geht und dass man eben über diese Courtiers, also über diese Traubenvermittler gehen muss. Okay, also doch ein bisschen kompliziert, dass sie es vorgestellt haben. Und der Nikola sagt, man, sie haben dann endlich einmal wen gefunden, der einer mit viel verhandeln 2 bis 3 Fässer, also sie reden generell nur in Fässer, meinen damit halt immer 350 Kilo Trauben,
ja.
Der einer 2 bis 3 Fässer geben kann. Gute Lage, können sie kaufen. Passt, haben sie gedacht, super. Haben mit dem das ausgemacht alles. Dann hat es genau diesen Weingarten in einem großen Hagelsturm am nächsten Tag komplett zusammengehauen. Alles weg. Also 2013 ist ganz viel in Burgund von Hagel vernichtet worden. Und sie sind halt mit nichts da gestanden. Es ist Ende Juli. Sie haben keinen einzig fixen Traubenlieferanten, wollen das aber machen.
Mhm.
Sie waren schon so tief drinnen, dass sie ein Haus, es war mehr eine Hütte, in Savigny-le-Bon gekauft haben.
Mhm.
Also alte Hütten, weil es war das Dach hin, es war das Klo war außerhalb, es war kein Warmwasser, es war schon wirklich eher eine Hütte, aber sie haben halt schon was investiert gehabt, weil sie gedacht haben, ja passt, wir bleiben da jetzt länger, wir machen das jetzt einfach.
Aber rein als Arbeitsfläche, oder?
Als Wohn- und Arbeitsfläche, nein.
Damn.
Also sie wollten schon, sie haben ja immer dieses Haus gehabt, wo sie schlafen können, ne?
Okay.
Von die Eltern vom Nikolas, aber sie wollten eine eigene Wohn- und Arbeitsfläche haben.
Würde ich wahrscheinlich auch haben wollen. Macht schon Sinn. Wenn ich entschließe, jetzt bleibe ich da.
Genau. Also sie waren halt wirklich tief drinnen und sie sind halt schon von dieser Grund, von dem Grundenthusiasmus natürlich so gepolt, dass sie sagen, ja, das geht schon geil, mach mal. Also schon halt so ein bisschen dieser nordamerikanische Spirit, der da ein bisschen durchkommt mit diesem, gehen wir und das geht schon und das machen wir jetzt und fertig und nicht zuerst einmal siebenmal überlegen, wie wir das vielleicht machen würden, ob das überhaupt gehen kann und das durchrechnen und wie und was. Die haben halt einmal das Haus gekauft, ohne dass sie irgendeinen Traumlieferanten fix gehabt
haben. Bitte, was willst du, die Colleen hat das durchgerechnet? Ein Jahr vorher schon?
Ja, ja, im Businessplan ist eh gestanden, das geht alles. Genau. Also sie haben alles, aber halt auch nichts. Sie haben auch nichts Haus. Sie wissen nicht, was sie da machen sollen. Sie haben natürlich das alles darauf ausgelegt, dass sie da Traum verarbeiten können. Aber sie haben halt nichts. Also sie haben Betonboden dann schon gegossen drinnen und so und haben schon angefangen zum Renovieren. Ja, kleines Investment, ein paar Holzfässer gekauft, gebrauchte. Auch das war gar nicht so einfach natürlich.
Aber ja, sicher. Kriegst du nichts.
Irgendwie geschafft. Mhm. Aber halt keine Traum. Und dann ist natürlich so, im August ist natürlich jeder auf Urlaub. Klassisch Burgund, vor der Lese, alle
niemand ist
weg.
Da, das
keiner
ist richtig.
Ist da. Genau. Und jetzt haben sie gesagt, ja scheiße, es bringt nichts, wenn wir jetzt da sind, einen Monat lang sie nur da irgendwie versuchen, mit irgendwem einen Termin auszumachen, es ist nämlich da. Fahren wir auf Urlaub. Hilft ja nichts.
Jawohl.
Also schon wieder geil, wie entspannt du sein kannst in dieser Situation. Ne? Haben sie gesagt, passt, wir sind auch weg, fahren wir auf Urlaub. Dann sind sie zurückgekommen und sie haben ja eben diese ganzen Leute aus der Schule kennengelernt, die am Anfang gesagt haben, ihr seid Idioten und sie ausgelacht haben und gesagt haben, ihr seid Touristen, ihr werdet es nie werden machen, da ihr wollt einfach nur Blätter herumschauen, habt offensichtlich irgendwo ein bisschen zu viel Geld auf der Seite, ich wohne in dem Haus von den Eltern bzw. Schwiegereltern, komm, ihr meint das ja nicht ernst. Und wie sie zurückgekommen sind aus dem Urlaub, haben die gesagt, okay, ihr seid immer noch da, ihr habt gar nichts, ihr habt ein Haus da gekauft. Ihr habt die Hütten angefangen zum Renovieren. Ihr seid alle die ganze Zeit, alle beide in unsere Weingärten gestanden, wollt ihr alles ganz genau wissen. Vielleicht wollt ihr das doch machen. Wenn ihr so weit geht, dann helfen wir euch auch. Haben gesagt, passt, kein Problem. Ihr kriegt das Traummaterial von uns.
Stark.
Also quasi wirklich so eine Partie aus der Klasse hat sich zusammen da und gesagt, ihr kriegt da Material.
Und das wir im Jahr das. 2013, wo 2013, ordentlich Hagel war.
Wo schwierig war, richtig. Also es ist eine ultimative Auszeichnung.
Ja.
Und das war natürlich extrem geil grundsätzlich, weil sie haben halt jetzt statt keine Trauben, haben sie halt Chèvre Chambertin gehabt, haben sie halt Von Romane gehabt, haben sie Chassin Monraché gehabt. Also halt richtig geile Sachen gekriegt, weil das waren halt auch richtig geile Betriebe, die da in einer Klasse waren. Also sie haben halt nur top, top, top gekriegt. Und im ersten Moment waren sie... Okay, das ist natürlich alles geil, aber das ist so teuer. Weil die haben halt da natürlich halt Burgundpreise gemacht, weil sie haben gesagt, wir können euch helfen, aber das ist trotzdem unser Traubenmaterial, ihr müsst das kaufen, ist eh klar. Und sie haben am Anfang halt nicht ganz gewusst, ob die einfach sie jetzt über den Tisch ziehen, ob die immer noch sich denken, ja, es sind depperte Touristen, die checken es nicht. Und wir nehmen die jetzt einfach mal aus, weil sie halt auch einfach keinen Überblick gehabt haben, was kosten Trauben in Burgund. Weil sie haben halt so ein bisschen was mitgekriegt, aber sie waren halt zu dem Zeitpunkt trotzdem erst ein bisschen über ein Jahr da. Da hast natürlich keine Ahnung, was da die Traubenpreise sind. Null und kein Vergleichswert. Ne? Weil überall, wo sie hingegangen sind und gesagt haben, wir würden gerne Trauben kaufen, haben die gesagt, nein.
Sicher nicht.
Ja genau, also die haben ja gar keine Preise gekriegt. Sie haben einen Vergleichswert gehabt, quasi von dem einen Weingarten, den sie einer zugehagelt hat und das war es mehr oder weniger. Also waren sie kurz einmal skeptisch und dann war es so, nein komm, also wir sind nicht die, die da skeptisch sein sollten, die helfen uns gerade, let's go. Das ist sicher geil und das sind halt natürlich geile Lagen, das ist halt einfach so teuer. Und jetzt im Nachhinein wissen sie natürlich ja, die Preise waren sehr, sehr fair, aber halt natürlich, wenn da Von Romane draufsteht darf, muss der Preis für das Traubenmaterial natürlich auch sehr viel sein, weil das darf halt fast nirgends draufstehen. Ne? Und das ist halt ein ultimatives Renommee, was da mitschwingt mit dem Namen, da kannst Preise aufrufen, die absurd sind, ergo muss das natürlich auch was kosten. Sie haben dann dieses Traubenmaterial das erste Mal in der Hand gehabt, haben sie gedacht, Alter, scheiße, jetzt dürfen wir es nur nicht versauen. Weil jetzt hast du natürlich mega Traubenmaterial. Du hast davor ein bisschen Erfahrung gesammelt, auf Nikolas seiner Seite in ein paar Betriebe halt irgendwo mitgearbeitet. Du hast einmal versucht, selber Wein zu machen, es ist voll schief gegangen.
Ja, und bei so einem richtig geilen Traubenmaterial hast du halt keine Ausrede.
Richtig, und das kriegst du natürlich auch nie wieder, das war klar. Das ist einmalig, dass sie halt da das top, top, top Traubenmaterial kriegen.
Ja.
Und dann müssen sie eh wieder schauen, wo es bleibt. Das heißt, der Druck war halt enorm, weil halt eben, du hast keine Ausrede, es ist das beste Traummaterial, was du auf der Welt kriegst. Mehr oder weniger, also klar. die haben ja sicher nicht das Beste vom Besten gegeben, aber das waren trotzdem noch Teile von Filetstückern. Ne? Also schon geil. Und für sie war halt klar, ja passt. Wir wollen diesen eleganten, ganz feinen burgundischen Stil, den wir halt selber auch gern trinken und der halt für uns das Burgund ist. Und man muss dazu sagen, Anfang der 2010er war das laut Nicholas noch nicht so klar. Da war im Burgund immer noch diese Diskussion, ob das wirklich in die ganz Feinheit gehen soll. Gibt's natürlich die klassischen Betriebe, die das immer schon so gemacht hat, aber da hat's halt von die 80er, 90er raufströmend schon viel Bewegung gegeben von, wir müssen das natürlich zuholzen. Sieht man ja auch in vielen Weinen. Und dieses, na, ganz ungeschminkt, ganz fein, elegant, nur kein Holz spürbar, das war natürlich zu dem Zeitpunkt immer noch so ein bisschen in der Schwebe, ob's das wirklich ist. Und sie waren aber klar auf dieser Richtung ausgelegt, haben gesagt, nein, das wollen wir. Das haben einer natürlich alle gesagt, nein, also da müsst ihr schon mehr extrahieren, also da müsst ihr schon rausholen. Und was nur gebrauchtes Holz, seid euch sicher. Also da hat schon einige Gegenmeinungen gegeben dazu, dass du das Traubenmaterial einfach nur Traubenmaterial sein lässt und nichts tust. Und dann haben halt die Leute eben gesagt, ja, mindestens dreimal täglich unterstoßen und viel mehr tun und tut noch was und tut noch was. Und sie waren halt so, aber warum? Ihr rühmt euch, dass ihr das beste Terroir habt. Ihr rühmt euch, dass ihr das beste Traubenmaterial da habt. Und dann erzählt's mir ja alle, wir sollen irgendwie noch mehr tun und dort noch was machen und da noch was machen. Das macht doch keinen Sinn. Da hat einer natürlich ein bisschen dieser, ja, naive Ansatz geholfen, da von außerhalb drauf zu schauen und einfach nicht zu wissen, was tun sollen. Das halt für sie klar war, nein, wir machen möglichst wenig, weil die Trauben sind ja geil. Also Gott sei Dank haben sie das damals so gecheckt, aber das ist natürlich der Riesenvorteil, die haben nie so die Phase gemacht, wo sie gesagt haben, sie haben das befolgt, was einer irgendwer gesagt hat, weil sie irgendwie immer das Gefühl gehabt haben, es macht aus der Logik heraus, als Außenstehender keinen Sinn.
Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, dass sie es geschafft haben, da ganz am Anfang gleich einmal ihre eigene Meinung ganz hoch zu halten,
ja, ja,
und auf niemand anderen zu hören.
Ja, ja, voll, voll, obwohl sie nichts gewusst haben.
Nein, eben, das ist ja mein Punkt. Im Normalfall hältst du ja irgendwo fest. Im Normalfall sagst du ja, boah, fuck, wenn die alle sagen, ich muss da jetzt einfach mehr Holz verwenden, ich muss mehr unterstoßen. Dass du da einfach sagst, na, weißt du, was meine eigene Logik sagt mir, aber das ist nicht gescheit. Und natürlich. Nicht sagst, oh, fuck, wenn alle sagen, ich muss das tun, dann mache ich es jetzt sofort. Stark, stark, stark.
Ja, natürlich muss man auch dazu sagen, es waren natürlich nicht alle, die was das gesagt haben. Nein, es waren so und so, es hat alle Meinungen da gegeben. Also es war ja eben Brüher Rock, habe ich vorher schon erwähnt, wenn du von
gut,
der
die wissen
Seite,
schon, wie
also,
man es macht. Nein.
Das ist ja OG, nichts tun und Naturwein quasi unter mehr oder weniger Anführungszeichen, aber halt wirklich, da wird ja kaum geschwefelt oder gar nicht geschwefelt teilweise. Also, es hat schon alles gegeben auch in dieser Klasse, aber trotzdem haben halt viele Leute versucht, einer zu erklären, wie das machen soll. Und sie haben Gott sei Dank gesagt, nein, wir ziehen einfach durch, wir machen so wenig wie möglich, weil wir glauben, dass das dann rauskommen sollte, was wir gern trinken. Also hoffen wir halt zumindest und dann schauen wir mal. Also sie haben natürlich die Hosen voll gehabt. Nein, es war
naja,
ultimativ arg. Aber sie haben durchgehalten. Also sie haben das durchgehalten. Die Corinne hat auch gemeint, ganz ehrlich, wenn es nichts geworden wäre, wir hätten immer noch die Möglichkeit gehabt, das ist halt der große Vorteil von Burgund, dass man da Chèvre Chambertin draufschreiben und das verkaufst. Das muss man schon auch dazu sagen. Ne? Also wenn das draufsteht, dann du wirst das verkaufen. Einmal.
Irgendwer kauft es schon.
Es wird einmal gehen und dann halt nimmer.
Ja.
Und du wirst nicht langfristig irgendwie damit Erfolg haben. Aber theoretisch, hat sie gesagt, ist dieses Risiko, was man sich da so ein bisschen vorstellt, viel kleiner gewesen, als man es jetzt von außen betrachtet, weil du hast halt einfach diesen Namen hinter dir.
Es ist noch immer Burgund.
Diese Region hinter dir. Für das einmal probieren und dann sagen, okay, das war nichts und wir gehen wieder, war das gegangen. Das ist schon arg. Und das, sie haben auch beide gesagt, das gegangen auf keinen Fall in irgendeiner Region woanders auf der Welt.
Ja.
Das geht nur in Burgund. Aber deswegen gibt es halt auch so viele, aktuell so viele Negos-Projekte, weil wenn du es irgendwie schaffst, dass du da an Trauben einmal kommst, dann kann nichts sein. Und dass da teilweise dann halt das Zeug auch hinig ist, ist halt eine andere Geschichte. Ne? Na gut, weiter im Text. Also wir sind in Burgund, es geht sich doch schon alles aus. Sie waren auch ein bisschen entspannter, wie dann die spontane Gärung wirklich gestartet hat, weil am Anfang hat das halt ein bisschen gedauert. Und sie waren so wieder scheiße. Was ist, wenn das jetzt einfach nicht ins Gären anfängt?
Weil dann kannst du dann ein Chèvre Chambertin draufschreiben und dann hast du
wirklich
ein Problem.
Dann hast du wirklich ein Problem, genau. Also sie haben halt aus der Naivität begonnen, so zu arbeiten, wie sie heute dann arbeiten. so wenig Eingriffe wie möglich, so wenig Extraktion auch wie möglich, alles auf Feinheit, alles auf ein bisschen früher lesen, ein bisschen mehr auf Säure, also das, was du ja vorher auch schon angesprochen hast, na, das ist natürlich voll auf der Säure aufgebaut, voll auf der Eleganz aufgebaut, auf dem bisschen Vegetabilen, das ist natürlich an dicken früher gelesen, als wie jetzt der mal klassisch im Burgund vielleicht lest oder Oldschool Burgund lest. Aber sie wollen halt genau das, dass das halt Trinkfluss ohne Ende hat. Und das haben sie halt mit dem ersten Mal auch schon so gemacht quasi. Halt einfach nur aus der Unwissenheit heraus.
Aber optimal.
Halt extrem geil. Also der Nikolaus hat gesagt, das ist so leibend, weil sie können halt jetzt da 13 bis jetzt nebeneinander verkosten und das hat sich nichts geändert. Und das Klick musst haben, dass du am Anfang schon ja, so richtig schierst mit so viel Unwissen eigentlich.
Stimmt, ja.
Es geht auch eigentlich nur mit dem Nix tun, weil ich glaube, wann du eingreifst, dann musst du schon wissen, was du tust. Also 2013, erster echter Jahrgang, das waren so 10 Fässer damals. Also gar nicht so weniger. Und sie sind dann halt Jahr für Jahr gewachsen, schön langsam. Also halt von 10 Fässer im ersten Jahr auf 20 im zweiten, auf 40 im dritten und so weiter und so fort. Also immer so ein bisschen versucht, das zu verdoppeln und weiterzuschirmen. Und mittlerweile sind sie auf rund 6,5 Hektar Trauben, die sie verarbeiten.
Das ist aber schon ordentlich.
Das ist ordentlich, ja. Weiterhin alles als Negoss. Also keine Weingärten, die sie selber betreiben, sondern alles nur Zukauf. Das ist auch die Optimalgröße, wie sie gesagt haben. Also das passt da perfekt für sie zwar, weil sie machen wirklich zu zweit alles und alles nur sie. Du hast natürlich die ganze Weingartenarbeit, die da wegfällt, wenn du nur der Winemaker unter Anführungszeichen bist. Also das ist natürlich schon einmal was anderes. Aber trotzdem 6,5 Hektar verarbeiten, 6,5 Hektar verkaufen, ist natürlich klar, nicht so einfach. Und sie haben in den letzten Jahren eben festgestellt, das passt gut. Das sind dann so 90 bis 100 Fässer, je nachdem, plus minus pro Jahr. Und das ist genau das, wo sie sein wollen. Und dann gibt's immer wieder natürlich so Spezialprojekte wie Nico Meyer, der bei einer arbeitet und dann bei einer vielleicht ein paar Fässer stehen hat.
Also ja, okay.
Sie haben immer wieder so, wenn da es hat auch zum Beispiel den Joachim Skiasen gegeben. Skiasen kennst du auch vom Namen her und vom Etikett sicher, was auch gerade sehr gehypt wird als geiler Wein in der Branche, sagen wir mal so. Also gerade die Chardonnay und Aligoté sind ja sehr gesucht mit diesem blauen Etikett und diesem Baum vorn drauf. Solche Leute, also es kommen immer wieder Leute und machen da lustige Sachen bei einem
Projekt. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass sie sagen, hey, wir haben es geschafft quasi, jetzt schauen wir, dass wir andere Leute auch dazu motivieren, dass sie es schaffen.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so dieses aktive, wir haben es geschafft, wir bringen euch da dazu. Das machen sie natürlich, aber es ist einer gar nicht so bewusst, weil ich habe sie auch gefragt, wie das entstanden ist, also wie ist das passiert, dass da immer wieder Leute bei euch sind. Und sie haben gesagt, das war im Endeffekt einfach Zufall. Also
ich glaube, sie sind einfach so lieb, dass die Leute Vertrauen haben.
Ja, ja, sie sind so lieb und sie lernen halt urviel Leute kennen. Mhm. Weil es war ja beim Joachim Skiasen, haben sie auch gesagt, den haben sie irgendwo, ich glaube in London oder so, in einer Weinbar kennengelernt und die reden halt einfach natürlich sofort mit allen Leuten. Und dann sagen sie halt, also das hat die Colleen auch so ein bisschen überspitzt gesagt, ja, der Nikolaus sagt halt zu jedem, ja, kommst du da mal zu uns und magst mit uns Wein? Und dann kommen die Leute halt immer wirklich. Also das ist so, bei ihm so ein bisschen einfach eine liebe Phrase. Aber wenn du dann da stehst, dann passt das auch. Also er zieht das dann schon auch durch.
Das finde ich sehr stark.
Aber er selbst hat nicht immer damit gerechnet, dass die Leute wirklich kommen. Und sie so, Alter, du hast schon wieder so viele Leute eingeladen, die kommen ja wieder wirklich. Und
großartig.
Ah, geh, schau mal. Und dann stehen sie halt echt da. Weil sie sind halt auch so liebenswert, dass du dann hinfahren willst.
Sicher.
Ist ja klar. Und von diesen 6,5 Hektar, die wir jetzt haben, sind das immer so 18.000 Flaschen mehr oder weniger, die sie halt selber machen. Also dann gibt's noch Maisonnière oder sonst was, wer in einem Keller halt auch noch Fässer lagert, aber sie selber kommen immer auf die 18.000 Flaschen, Pi mal Daumen, je nach Jahrgang natürlich ein bisschen unterschiedlich. Die ganzen Flächen werden mittlerweile alle biologisch bewirtschaftet, also so weit sind's mit ihren,
cool,
mit ihren Traubenlieferanten auch. Das war ja auch von Anfang an eigentlich ein wichtiger Faktor, dass die Trauben biologisch bewirtschaftet werden oder biodynamisch, je nachdem, finden sie auch spannend, aber das kriegst du natürlich nicht so leicht, dass jetzt der Traubenmaterial im Burgund das geil ist, das spannend ist und das auch noch biodynamisch bewirtschaftet wird, findest, dass da wer verkauft, ist nicht so easy. Der Nikolaus hat gemeint, die Arbeit als Negociant ist gleichzeitig das Spannendste und auch das Herausforderndste für sie, weil du willst natürlich eine gewisse Kontinuität in die Weine haben. Du willst natürlich haben, dass das immer ähnlich schmeckt, dass diese Stilistik erkennbar ist. Gleichzeitig musst du aber immer wieder mit verschiedenen Traubenlieferanten arbeiten, weil es geht nicht, dass jedes Jahr jeder genau das liefert, was du jetzt da haben willst, brauchst oder auch wenn du die entwickelst und wenn du Leichen dazu nimmst, das ist schon zart. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach spannend, weil du immer wieder anderes Material kriegst und andere Möglichkeiten hast, was anders auszuprobieren, andere Weingärten halt quasi zu bespielen mit dem, mit deiner Stilistik und zu schauen, wie funktioniert das da, wie funktioniert es dort. Also es ist schon spannend, aber natürlich versuchen sie möglichst langfristig mit den Traubenlieferanten zu arbeiten. Jetzt machen sie das mittlerweile auch 12 Jahre. Geht schon um einiges besser mittlerweile. Der Verkauf von den Weinen selber war zu Beginn gar nicht so einfach, wie sie sich das gedacht haben.
Ah.
Weil klar, trotz du Chèvre Chambertin draufschreiben, genau, dann geht das schon. Aber du hast ja trotzdem eine gewisse Menge an Weinen, wo nicht Chèvre Chambertin draufsteht, sondern halt irgendwie dann was anderes draufsteht. Mhm. Und dann wird es halt mit jedem schwieriger.
Mhm.
Und gleichzeitig willst du ja auch langfristig was verkaufen und nicht nur einmal wen haben, der was das halt ausprobiert, weil das halt ein neuer Name ist und geht schon. Jetzt haben sie gesagt, ja passt, wie kriegen wir das hin, wie verkaufen wir den Wein? Weil wir haben halt jetzt nicht diese leibende Geschichte auch von, ja, ich habe jetzt bei Romani Conti gearbeitet und dann habe ich noch dort noch was gemacht und dann war ich noch an der Ron und habe da Schiefer kennengelernt und deswegen bin ich dann zum Egon Müller an die Mosel und bla bla. Also du hast halt nicht diese quasi Geschichte beim Nikolaus im Hintergrund, die auch Nico Meyer zum Beispiel zu einem Teil hat, wo er sagt, schau her, ich war dort und da habe ich überall schon gearbeitet. Mhm. Hat der Nikolaus nicht gehabt, weil der ist eigentlich von nichts gekommen und hat dann mal mit dem Studiengang angefangen und hat dann auf einmal angefangen Wein zu machen. Also das kannst du schon mal nicht erzählen. Dann haben sie natürlich diese amerikanisch-kanadische Geschichte, die sie eben erzählen müssen zu einem gewissen Grad. Das haben sie auch gemacht, sind dann halt natürlich nach Amerika, nach Kanada und haben geschaut, dass da irgendwie Händler finden, Restaurants sind halt wirklich quasi als Door-to-Door-Salesman und Women quasi herumgefahren und haben halt andere Weine hingestellt und haben gesagt, hey, wollt ihr das nicht probieren? Ist halt mega zart.
Aber hat das funktioniert?
Ja, das hat natürlich zu einem gewissen Grad funktioniert. Es gibt aber noch eine andere Geschichte, die diesen ersten Schwung ausgelöst hat, weil es war von Anfang an gleich mal ganz guter Lauf drauf und wie das passiert ist, ist eigentlich eine der geilsten Geschichten, die ich je gehört habe. Und zwar kennst du sicher Seller Tracker.
Natürlich.
Ja. Also Seller Tracker App, wo du halt deine Weine einschmeißen kannst und quasi alles lagern und analysieren kannst.
Sehr interessanter Start der Geschichte.
Und gleichzeitig natürlich auch gibt es das Forum, ne, wo die Leute halt posten und sagen, ja passt, das ist der Wein und den habe ich jetzt ja gerade aufgemacht und ich bewerte den mit 97 von meinen Michi-Prügelpunkte und dann schreibt einer drunter, das ist ein voller Scheiß, weil ich bewerte den nur mit 94 von meinen Kelly-Kirchmeier-Punkte oder was auch immer. Ne. Also gibt es halt diese Foren, wo die Leute über die Weine diskutieren. Und jetzt hat dieses Forum natürlich der Papa vom Nikolaus kennt, weil der ja Weinliebhaber ist quasi und weil der das halt geil findet. Und der hat das halt natürlich auch extrem leibend gefunden, dass sein Sohn mit der Schwiegertochter jetzt in Burgund Wein macht. Jetzt hat der angefangen, dass er auf Seller Tracker die Geschichte erzählt von dem Vater, der da dabei sein darf, wie sein Sohn Wein macht und die Schwiegertochter Wein macht. Also ist ja Marketingmaterial zum Bersten in Wirklichkeit.
Besser
geil.
Geht das ja das nicht.
Hat er natürlich nicht so gemeint, das war einfach nur, weil er das so leibend gefunden hat, hat er sich gedacht, er begleitet das ein bisschen und er hat ihnen halt auch immer wieder mal ein bisschen geholfen und so und war halt immer wieder unten und hat halt dann auf Seller Tracker erzählt, wie zart es ist, wenn man in Burgund versucht, dass man gebrauchte Fässer kriegt und wie sie es dann doch geschafft haben und wie das war mit die Traubenlieferanten und mit den Courtiers und wie das alles funktioniert. Also richtig im Detail, nicht so, ja, hey, schaut's, mein Sohn ist so geil, das ist Wein und bitte kauft's das, sondern er hat wirklich so richtig die Geschichte erzählt.
Saugescheit.
Ja. Er hat zuerst überlegt, ob er einen Blog machen soll und dann hat er sich gedacht, nein, ich mache das einfach auf Seller Tracker, weil da ist er eh schon. Es war natürlich genial, weil es viel besser.
Automatische Audience, sehr klar. Genau, automatische Zielgruppe.
Ja, genau die Zielgruppe, die du haben willst. Und das haben die Leute natürlich gefeiert. Und der Nikolaus hat gesagt, den Anfang, also die ersten 600, 700 Flaschen hat der Papa verkauft.
Wie cool ist das bitte?
Das ist so geil. Der hat einfach aus reiner, mir taugt das so, was der Bruder macht, die Geschichte einfach erzählt, weil es halt aussehen hat müssen.
Einfach bester Influencer, den du jemals haben kannst.
Du musst rechnen, ja passt, der ist halt über 60 zu dem Zeitpunkt. Das ist halt einfach ein alter, lieber Papa, der halt da seine Weinleidenschaft auslebt und sagt, schaut's, mein Sohn, so geil, was der da
wie
macht.
Wie süß.
So lieb und das hat natürlich voll eingeschlagen. Und dann haben sie halt einfach am Anfang einmal so ein bisschen einen Zusatzpush an Privatkunden gehabt, die halt einmal das weggekauft haben, dass du einmal finanziell abgesichert bist und da leichter tust, dass du sagst, ja passt, jetzt gehe ich zu Händler. Plus natürlich hast du auch einmal diese paar hundert Privatkunden, die halt für die natürlich dann auch rennen. Weil die haben die Geschichte natürlich auch so geil gefunden, dass das ist ja eine Geschichte, erzählst du weiter.
Sicher.
Wenn du wem den Wein hinstellst in einer Weinrunde und sagst, ja da, kostet es mal, dann schmeckt es den Leuten, dann sagst du, ja, wisst ihr, wie ich auf das gekommen bin, da habe ich den Foto von dem Typen auf Seller-Tracker gefunden und der erzählt dir die ganze Geschichte. Geil.
Besser geht's nicht.
Ja.
Herrlich.
Das heißt, sie haben einfach einmal, ohne was tun zu müssen, quasi super Verbreitung gefunden in gewisse Regionen und gewisse Circles von Leuten halt. Also schon geil. Hm. Und daneben hat eben dieses, weil der vorher gesagt, es hat funktioniert, dieses Händler und Händlerinnen in Amerika und zwar, daneben hat das natürlich auch geschaut, weil klar, wenn du die Geschichte erzählst, den Wein dann im Glas lässt, weil das ist halt geil, naja, dann funktioniert das schon. Hm. Aber das war am Anfang Zacher und da hat einer das natürlich einfach geholfen, dass quasi der halbe erste Jahrgang einmal in Richtung von Papa gegangen ist und sie das einmal so verkaufen können. Mittlerweile haben sie natürlich einige Händler, mit denen sie arbeiten, unter anderem im Wein am Limit, das haben wir eher schon kurz angesprochen. Natürlich auch Privatkunden, also Mailingliste haben sie auch, du kannst dich anmelden und kriegst dann dort die Weine zugeteilt. Also funktioniert schon ganz gut, sie sind auch immer ausverkauft, sagt der Nikolaus, wobei er halt gesagt hat, das heißt ja nichts, ja. Also ausverkauft bist du schnell mal, die Weine sind halt zugeteilt, ob das dann sich auch weiterverkauft und sonst was. So einfach ist das nicht. Also das klingt so leiwand, ja, wir sind wieder ausverkauft das Jahr. Er hat gesagt, Wein verkaufen ist trotzdem, das spüren sie auch im Burgund, eine Challenge. Also
das glaube ich schon.
Mit den Jahren, und er sagt, das merkst über die Jahre jetzt, es wird mit jedem Jahr schon härter. Also sie sind jetzt, sagt er, das erste Mal so in der Situation, wo sie mit einer Traubenlieferanten wirklich verhandeln können und diskutieren können. Er hat gesagt, davor war es so, die sind gekommen und gesagt, das ist es. Willst du haben, ja oder nein, weil sonst verkaufe ich es halt dem Nachbar mehr oder weniger oder dem Nächsten, der was das auch haben will. Und er hat gesagt, jetzt sind es gerade so, dass sie sagen, ja passt, jetzt können wir sie hinsetzen und einmal sagen, jetzt machen wir gescheite, langfristige Verträge mit euch, mit einem fairen Preis, der für euch fair ist, für uns fair ist, der langfristig sinnvoll ist, wo wir am Schluss einen guten Preis für uns kriegen, wo wir auch Geld damit verdienen können. Weil er hat gesagt, also er macht das halt mittlerweile jetzt selbstständig schon, weil die Colleen halt jetzt seit 1,5 Jahren geht sie das auch aus. Also Geld verdienen war halt, obwohl da dann, keine Ahnung, irgendwelche Grand Cru Sachen drinnen sind, die halt, oder Premier Cru zumindest Sachen drinnen sind, die halt irgendwelche 400-500 Euro pro Flaschen kosten. Ja, du musst das Traubenmaterial dazu halt auch kaufen. Das kostet halt dann am Schluss dasselbe. Da bleibt da halt trotzdem nicht so viel über, obwohl das geil ausschaut, dass du sagst, ja passt, da habe ich jetzt wieder verkauft meine Flaschen um 500 Euro und der Einstiegswein da, das kostet auch 50 Euro, ne?
Mhm.
Es ist halt Burgund-Einstieg, kostet halt 50 Euro, es ist halt
sicher
arg, aber das Traubenmaterial kostet halt auch entsprechend. Also das habe ich schon arg gefunden, dass sie das 12 Jahre machen und jetzt seit 1,5 Jahren geht sie das aus, dass sie zu zweit davon halbwegs leben können. Es ist schon mühsam, also ist nicht so easy romantisch, wie man sich diese Geschichte vorstellt, gehen wir ins Burgund, kaufen da ein bisschen Trauben, weil der Name ist eh geil und gehen wir.
Ich weiß nicht, ob sie das irgendwer wirklich so schön, easy, romantisch vorstellt.
Ich glaube schon, dass sie das Leute so vorstellen. Ja,
ja, ich denke mal halt, das ist einfach halt immer eher so
diese,
viel.
Diese Investment-Community stellt sich das so vor.
Ja, möglich. Alleine, dass du einfach so viel Zeit reinstecken musst und so viel Material brauchst, macht es halt zu einem schwierigen Bereich, um einzusteigen.
Ja.
Ich weiß halt nicht, ob es für sie jetzt leichter ist, weil sie halt wirklich rein auf eine Ghost-Basis arbeiten, dass sie halt einfach sagen können, was weiß ich, wenn es wirklich schwieriger wird, wenn sie merken, okay, passt, einfach die Menge wird auch schwieriger an Absatz, dass sie einfach mal in einem Jahr weniger dann nehmen können. Oder sie halt mit jenen, die wirklich das Material liefern, das sie für immer haben wollen nach Möglichkeit, jetzt einfach wirklich langfristig binden können. Das ist natürlich super.
Ja.
Und dann trotzdem so ein bisschen diesen Spürraum haben, diese Flexibilität. Das Problem ist halt, wenn du weniger zum Verkaufen hast, dann nimmst du am Schluss einfach weniger ein und dann musst du halt wieder überlegen, ob sich das wirklich für beide Vollzeit ausgeht oder ob einer von den zwei wieder was anderes tun müsste. Ja?
Nein, also der Plan ist eben, diese langfristigen Verträge zu machen, noch intensiver.
Mhm.
Nochmal jetzt zu schauen, was ist wirklich das, was das fairerweise wert ist, damit wir beide gut aussteigen und nicht nur die Verkäufer gut aussteigen, weil sie eben finden. Und da ist halt jetzt gerade eben so ein bisschen dieser Umschwung drinnen. Und diese 6,5 Hektar sollen es eben sein. Also es sollen nicht 5 sein, es sollen vielleicht 6 sein statt die 6,5. Also vielleicht so ein bisschen nochmal nachschärfen quasi. Aber das wäre eigentlich das Niveau, wo sie hinwollen.
Okay.
Sie haben auch immer wieder diskutiert, ob es irgendwie Sinn macht, einen Teil irgendwo zu pachten oder vielleicht sogar irgendwo was kaufen zu können, ja, langfristig. Und sie waren eine Zeit lang eher in dieser Richtung unterwegs, dass sie gesagt haben, das wäre das Ziel. Und sie sind mittlerweile wieder so, dass sie sagen, nein, das wollen sie eigentlich nicht, sondern sie wollen das so weiter treiben, weil sie gesagt haben, das macht keinen Sinn. Das funktioniert für sie eigentlich nicht. Für sie ist diese Freiheit, die sie jetzt haben, gerade auch mit den zwei Kindern, die sie mittlerweile haben, ah, wo ja, sie sagen, ja passt, wir haben trotzdem die Möglichkeit, dass unser Jahr hat halt Spitzen, aber wir müssen nicht dauernd da sein. Wir können trotzdem ein bisschen reisen. Wir können trotzdem mit den Kids was machen. Wir können wandern gehen, wenn der Sohn sagt, erst jetzt gehen wir mal wandern, ich möchte irgendwas machen. Und das möchten sie nicht missen. Also sie haben gesagt, das haben sie überlegt und waren wirklich, also sie haben sogar schon mal ein Angebot gehabt für einen Weingarten. Ist dann Gott sei Dank nichts geworden. Mhm. Und mittlerweile sagen sie, eigentlich ist es dumm, wenn wir da jetzt überlegen, was wir anders machen oder was noch geiler sein könnte, weil eigentlich haben wir gerade genau den Sweet Spot, wo wir hinwollen.
Das ist dann eh optimal. Und ich meine, wenn du die Weingartenarbeit per se nicht unbedingt selber machen willst, dann musst du das ja auch nicht machen.
Nein, sie haben auch gesagt, sie sind selber einfach viel lieber Winemaker.
Ja, ist doch optimal.
Als wie, dass sie jetzt wirklich den Bewirtschaftungsaspekt selber machen, weil sie halt der Meinung sind, dafür gibt's in Burgund solche geilen Expertinnen und Experten, ja, die das seit Jahrhunderten, Generationen machen. Ja. Was glauben sie, was sie da jetzt tun? Sie wollen im Endeffekt nur das geilste Traubenmaterial begleiten und möglichst pur in Flaschen bringen und fertig. Mhm. Aber habe ich auch sehr spannend gefunden, natürlich, weil theoretisch finde ich, geht die Geschichte schon weiter, wenn du sagst, ich bin da so tief drinnen und zuerst fange ich an, dass man Wein taugt, dann fange ich an, dass man Wein und die Kellerarbeit taugt und dann natürlich gehe ich so weit, dass ich sage, jetzt fängt es an, dass man die Weingartenarbeit auch taugt. Aber da war für sie so, nein, eigentlich ist das ein anderer Bereich. Sie kommen halt trotzdem aus Kanada und Amerika von der Prägung her. Und da hast du halt viel mehr dieses Winemaker versus Leute, die was den Weingarten bewirtschaften.
Stimmt, ja.
Diese Trennung, weil ich finde, aus europäischer Sicht war das, wenn ich immer denke, ja passt, da bist jetzt da so reingefallen, der vollkommen logische nächste Schritt, dass ich sage, ich möchte auch das kontrollieren und selber machen, was da im Weingarten passiert. Das haben sie aber nicht. Bevor wir zum Wein kommen, müssen wir natürlich noch ein bisschen über dieses Stilistikthema sprechen, wo dieser Low-Intervention-Ansatz herkommt, der ja von Anfang an da war. Nämlich einerseits natürlich aus dem Trinken, das haben wir eh schon gesagt. Und andererseits hat Nikolas gesagt, es war halt schon so, dass sie ein paar Leute in der Schule mehr beeindruckt haben als andere. Und es sind neben einer halt unter anderem Leute aus Betrieben wie der Domaine Marcel Lapierre aus dem Beaujolais gesessen. Also auch ganz, ganz berühmter in dieser Naturweinbewegung Betrieb angesiedelt. Also halt auch Schwefeln müssen wir nicht und Embryo Rock auch. Also da waren halt Leute da, die was halt in dieser Richtung unterwegs waren und das hat einer halt persönlich schon vorher mehr geschmeckt. Dann haben einer die Leute auch noch mehr getaugt. Nikolas hat ja gesagt, sie sind nicht da drin gesessen. Dann ist da vorne erzählt worden, ja, und in der Weinbereitung macht man jetzt den Schritt und da wird jetzt geschwefelt und dann ist von hinten halt geschrien worden, na, das ist ein Blödsinn. Schwefel hat überhaupt nichts in der Weinbereitung zu suchen. Also
nice.
Halt, da hat es immer dieses Streitgespräch quasi gegeben zwischen dem oldschool technologisierten, so muss es sein und so gehört's gemacht, Punkt. Und zwischen diesen, ja, dieser Naturweinbubble so ein bisschen und die Winzerinnen und Winzer, die aus den Familien kommen halt, die sich da halt richtig aufgeregt haben.
Das ist ja doch toll, wenn man so einer Diskussion beiwohnen kann.
Na voll. Spitze. Er ist einfach drin gesessen, hat natürlich extrem genossen, hat gesagt, war geil. Und hat sich halt dann am Schluss entschieden, er möchte in diese Richtung gehen. Aber gleichzeitig hat er auch ganz klar gesagt, dieses richtige Naturwein-Ding, das ist es nicht. Also da wollte er auch nie hin. Er hat gesagt, er war immer in dieser Bubble so ein bisschen borderline drin irgendwie und hat da angestoßen. Aber für sie war schon klar, Schwefel, minimal natürlich, aber Schwefel macht für sie absolut Sinn.
Einfach eine Safety-Sache, voll, bis zu einem gewissen,
genau,
Grad.
Voll. Und er hat gesagt, er trinkt halt selber, oder sie trinken auch selber gern, genau dieses Spannungsfeld aus Naturwein und Klassik, das muss schon sauber sein, das muss schon leiwand sein. Und deswegen war für sie dann auch klar, dahin soll es gehen. Also daher kommt so dieser stilistische Wandel so ein bisschen. Wein im Glas, wie gesagt, Bourgogne Pinot Noir 2023, kommt alles aus der Haute Côte de Nuits. Das heißt, sie hätten auch Haute Côte de Nuits draufschreiben können und das nochmal, ja, quasi aufwerten. Mhm. Sie haben es aber abgewertet, weil sie gesagt haben, sie wollen eigentlich am Bourgogne am Markt haben. Sie wollen einen richtigen
Einstiegspunkt.
Einstiegswein haben.
Ich verstehe sie.
und haben es runterklassifiziert, auch aus der Überlegung, dass sie gesagt haben, wer weiß, ob wir jedes Jahr da zu 100% Haute Côte de Nuit drin haben ob wir sie da ein bisschen flexibler spülen können. Und deswegen haben sie gesagt, ja, es bringt nichts. Und wenn du Haute Côte de Nuit draufschreibst, dann ist eigentlich im Vergleich, müsste es dann mit dem Preis nochmal einen Schritt aufgehen.
Ja.
Und deswegen haben sie gesagt, na passt, das machen wir so. Es gibt dann Village-Wein aus der Haute Côte, also es gibt dann eh die Stufen weiter drüber schon, aber da war klar, das muss so sein. Die Trauben kommen aus Weingärten oberhalb von Nuit-Saint-Georges in Chevrey, aber mit C, also nicht mit G, nicht Chevrey-Chambertin, sondern mit C natürlich, ist eine kleine Ortschaft da oben, hast halt gleich, egal, aber kannst leider nicht so draufschreiben.
Schade.
Also mit CH kannst, wenn du dann Village machst, vielleicht noch draufschreiben, aber es bringt dir halt nicht so viel, wie wenn du Chevrey-Chambertin aufschreibst. Jedenfalls kleines Ortschaftchen und den Weingarten, den sie da nehmen, also die Trauben nehmen haben können oder kriegen haben können, ist ganz, ganz dicht bestockt, was sonst an der Haute Côte nicht der Fall ist. Da hast du sonst relativ viele Weingärten, die halt eher in der Ebene sind, wo du mit dem Traktor auch durchfahren kannst. Und das war halt für sie so, ja passt, das ist eigentlich perfekt, weil das ist jetzt keine super spannende Lage oder sonst was, aber es ist eigentlich qualitativ genau das, wo wir hinwollen. Und macht für uns dann trotzdem preislich, weil es halt nur unter Anführungszeichen Haute Côte ist, macht es preislich trotzdem noch Sinn, dass wir da einen Einstiegswein draus machen können. Das Ganze wird biologisch bewirtschaftet, wie eben alle Weingärten mittlerweile. Und 2023 war insgesamt ein super Jahrgang, hat er nicht gesagt. Es war ein sehr schöner Sommer, es war schon warm, aber es hat auch genug Regen gegeben. Kein Trockenstress, also genug Regen, dass das nie passiert ist. Gleichzeitig war es aber halt natürlich schon trocken und auch windig genug, dass der Pützdruck niedrig war. Also eigentlich optimal.
Nice.
Quasi ein Jahr, wo alles passt hat und wo nicht wahnsinnig viel zu machen war im Vergleich für biologisch bewirtschaftende Winzerinnen. Das ist dann relativ früh eben gelesen worden, wie der Nikolaus gemeint hat, weil einer eben diese Frische wichtig ist. Nachdem die Haute Côte de Nuit eh immer relativ spät mit der Reife dran ist, war es trotzdem einer der letzten Weingärten, die es gelesen haben. Es ist in dem Fall fast komplett gerebelt worden. Beeren dann für 3 Wochen im Stalltank. Einfach nur mal liegen lassen und schauen, wo da anfängt zum Gären quasi. Also gar keine Kontrolle, sondern einfach nur mal alles in den Stalltank geschmissen und das langsam gären lassen. Wie die Gärung dann fertig war, nach ungefähr 3 Wochen, direkt abpresst. 10 Monate ins gebrauchte Holz. Dann nochmal 6 Monate Stalltank. Dann auf die Flaschen. Unfiltriert, minimal bei der Füllung geschwefelt. That's it. Ja, jetzt kannst du überlegen, wie sehr der das taugt. Kriegen tut man es, wie gesagt, vor allem bei Wein am Limit. Das ist der Händler, der das in Österreich und Deutschland gerade hat. Kostet 50 Euro der Einstieg. Ist halt trotzdem Burgund. Günstig ist es natürlich nicht. Aber wenn du da anschaust, was die anderen Weine so kosten, ist es immer noch der günstigste Wein. Und ja, ich meine, es ist halt geil.
Absolut. Ich kann mich nur mal wiederholen, es rinnt halt einfach unendlich.
Na, komplett.
Also ich habe da jetzt langsam aber sicher an meinem Glas genippt.
Aber schön langsam kommt die Frucht zurück.
Ganz genau. Jetzt ist es wieder ein bisschen offener als vorher. Ja, gefühlt ist er gerade ein bisschen zu, einfach insgesamt. Also ja, das ist, glaube ich, der will gerade halt nicht 100%.
Nein, der hätte, glaube ich, gleich, den hätte man aufmachen müssen und direkt trinken.
Ja.
Oder halt nochmal jetzt 6 Stunden in der Karaffe. Ich glaube, heute Abend ist er dann richtig
leibend. Wahrscheinlich. Aber er ist auch jetzt schon leibend. Also rinnt auch jetzt unendlich und manchmal, wenn Weine zumachen, rinnen die ja gar nicht mehr. Das heißt, das ist einfach ein Safe Bet hier.
Komplett.
Da kann es nicht schief gehen. Richtig, richtig schön. Natürlich, ja. Grundsätzlich einmal. Diese Stilistik ist ja was, eh klar, dass man das taugt.
Naja, sicher.
Brauchen wir nicht diskutieren.
Genau unseres.
So ist es. Und dass der Einstieg schon so pfeift, ist einfach ein großes, großes Kompliment an sie. Das ist einfach super cool.
Ja,
wenn
ja.
du das als Einstieg kriegst, dann sagst du aber auch, okay, cool, ich will mir die anderen Sachen anschauen.
Habe ich vielleicht gemacht.
Ups.
Aber ich habe es noch zulassen.
Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen, dass du den Wein im Podcast vorstellst?
Also es war eine sehr simple Entscheidung. Ich wollte was nehmen, was verfügbar und leistbar ist.
Sinnvoll.
Tatsächlich. Also, weil natürlich, ich kann mir jetzt da alles bestellen und das alles verkosten, dann verbrenne ich da ein paar tausend Euro. Weil der teuerste
Wein. Das machen wir gemeinsam, okay?
Oh ja. Der teuerste Wein kostet, glaube ich, was Wein am Limit hat, 780 Euro oder so. Also das ist schon absurd, wo einfach Burgundpreise aufgegangen.
Das ist halt einfach so, ja.
Völlig bescheuert, aber ja, yep. Gut. Natürlich, du bist am Ende der Kette da als Winemaker, kannst eh nichts tun und es wollen halt alle haben und es ist halt ein geiles Traubenmaterial und es schmeckt halt auch geil.
Ja.
es ist eher eine Diskussion für einen anderen Tag, aber ich habe dann einfach geschaut und habe überlegt, ja, passt so jetzt da irgendwie Haute Côte oder sonst was oder eben Haute Côte Village oder sowas reinnehmen, das irgendwie dann 70, 75, 80 Euro kostet. Da habe ich gedacht, na, ganz ehrlich, also wie wir das verkostet haben, wo hat der Einstieg pfiffen, an das kann ich mich erinnern,
yep.
Und es haben die großen Sachen pfiffen.
Yep.
Und ich habe mir gedacht, ja passt, die großen Sachen, die kann ich mir jetzt da nicht wirklich leisten.
Leisten wir uns hier nicht, danke.
Ja, und die 50 Euro Einstieg, das kann man sich vielleicht irgendwie noch leisten, wenn man das nachkaufen will, wenn man sagt, okay gut, das ist halt Burgund und das ist halt Einstieg Burgund, das kaufe ich mal mit. Mhm. Geht schon, deswegen habe ich das genommen. Und 23 natürlich, weil halt 23.
Ja.
Ich meine nicht, dass was anders verfügbar war, groß, weil es gibt halt auch von dem eben irgendwelche 1000 irgendwas Flaschen.
Ja. Aber 23 an sich eine gute Idee.
Aber pfeift halt. Also yep. Ich finde das so bestätigt wieder mal extrem schön. Also das, was wir bis jetzt gehabt haben von 23, mega.
Yes, sehr, sehr schön. Gefällt mir extrem gut. Ich würde dem da jetzt einen 9,4 mit einem großen Plus geben.
Ja, ich bin auch irgendwo 9,5 Plus. Also ich muss dem einfach 9,5 geben für das, wie das rinnt.
Also das, absolut das, verständlich.
Ich meine, ich bin ja generell jemand, der Trinkfluss schätzt und liebt und den aber auch schnell mal findet in Weinen. Also mir hilft ja selbst bei Orga-Struktur immer noch jedes kleine Ding an Soft, dass mir das dann schon Trinkfluss gibt, weil ich es geil finde. Aber das ist schon Next Level gewesen.
Absolut, das ist Next Level.
Weil habe ich vor einem Podcast einen Wein verkostet oder vorverkostet und mir gedacht, scheiße, das muss ich jetzt spucken.
Schau,
und das ist Einstieg. Ne? Also wenn ich sage, ja keine Ahnung, wir haben da jetzt da irgendein Riesending aufgerissen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt da denke an die Brandyflaschen Barolo aus den 60er. Ja gut, das will ich natürlich auch nicht spucken, weil es einfach, weil ich mir denke, das ist so ein monumentaler Wein, das kriege ich nie wieder.
Das kriegst du nie wieder, ja.
Das möchte ich nicht spucken. Normalerweise möchte ich um 9:30 in der Früh alles spucken, alles andere.
Ich glaube, dieses 0,1 Pünktchen, ich habe um 10 in der Früh sowas Schönes im Glas, fällt mir halt einfach.
Ja, ja,
aber
da fällt dir der Vergleich.
Ich glaube, ganz genau, aber ich glaube, dieses Plus ist sehr gerechtfertigt. Ja. Und ich meine, wenn der Einstieg schon so schön ist, dann kann man einem einfach nur gratulieren. Sehr, sehr, sehr cool. Geschichte natürlich super spannend. Wie schon gesagt, ich war da jetzt sehr nahe dran, dass ich hinschreibe.
Ja, ich habe mir das gedacht. Ich habe schon Angst gehabt. Also nachdem du ja vor kurzem auch noch in Burgund unterwegs bist.
Ja, ich wusste, dass halt keiner da ist. Also in Burgund habe ich nicht einmal versucht, dass ich irgendwen da jetzt besuche oder anschreibe oder so eine Richtung, weil ich gewusst habe, nein, es funktioniert sowieso nicht. In der Loire ist es ja ausgegangen, aber das war einfach nur ein Maßen.
Ja.
Und in Burgund habe ich gesagt, nein, wir sind sowieso nur zwei Tage da. Also wir machen einfach Bonn, gehen geil essen.
Ich habe gehofft, dass du das nicht probierst, weil wer weiß, dann hast du auch noch
Glück. Weil ich hätte halt, das war das Erste, was ich probiert habe.
Ich weiß. Deswegen habe ich so Angst gehabt und habe gedacht, shit, ich muss diese Folge jetzt endlich
bringen. Natürlich habe ich Nico Meyer angeschrieben, ja, aber der war halt leider nicht da.
Der war nicht da, richtig. Aber es war klar, dass das der nächste logische Schritt ist.
Wäre gewesen. Aber sehr schöne Folge, danke dir.
Haben wir Glück gehabt. Das ist noch nicht aus. Ich habe natürlich noch die Abschlussfrage der Zukunft.
Na bitte.
Erzählen muss. Ich habe natürlich Colin und Nick gefragt, wie es ausschaut, ob sie auch diese Idee haben, so wie der Nico Meyer, dass er irgendwann dann am Meer Wein macht und in der Maremma sitzt und quasi aufs Meer runterschaut mit seinen eigenen Rebflächen. Und sie haben gesagt, du ganz ehrlich, nein. Also der Nikolas hat gesagt, also nicht, dass das jetzt irgendwie blöd klingt oder so, aber es ist so schön da und es ist alles so geil, ich will da nie wieder weg.
Ich verstehe es aber. Also ich habe das Burgunder einfach landschaftlich ein bisschen unterschätzt gehabt. Mhm. Ich meine, doch, das wird schon passen, aber es ist halt einfach ein Weinbaugebiet, das halt einfach sehr gehypt ist wegen der Weine. Mhm. Das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, es ist schon schön.
Ja,
also,
weil oft ist halt so, Wein ist geil und dann so alles andere ist so.
Alles andere muss gar nicht geil sein, deswegen ist gar nicht geil. Genau. Und das ist halt schon, es ist einfach alles sehr schön dort. Mhm. Tja.
Ja, also es wird im Burgund weitergehen, dieses Kinder aufwachsen sehen, das ist ganz, ganz wichtig für sie beide. Sie haben ja gesagt, es gibt für sie keinen schönen Flecken Erde auf der Welt, sie fühlen sich da sehr, sehr daheim und eben perfekte Gräser jetzt mit diesen 6,5 Hektar, das passt eben maximal ganz, ganz wenig nochmal wegnehmen und halt auf die 6 Hektar oder so gehen und halt eben das dann fixieren, dass das langfristige geile Deals sind. Und dann gibt's noch ein Ding, was einer beiden wichtig ist, was auch voll Sinn macht, wenn du die zwei halt anschaust. Sie wollen halt einfach mehr Events machen. Sie wollen halt einfach mehr Leute zu einer holen. Weil die wollen halt Leute. Die brauchen Leute. Und sie haben halt gesagt, in Burgund ist so, die Community grundsätzlich unter die Winzerinnen und Winzer ist super. Da sind sie mittlerweile auch gut akzeptiert. Das ist gar kein Problem, weil es ist nicht so, dass die jetzt sagen, ah, diese Idioten da oder so, sondern sie sind da gut vernetzt. Nur, das findet halt alles hinter geschlossenen Türen statt.
Ja.
Also es gibt halt nichts, wo du irgendwie da einen Zugang schaffen kannst, weil das Burgund halt sagt, hey, ich bin's Burgund, braucht man nicht. Mhm. Und sie haben ja gesagt, sie finden das schon natürlich ein bisschen schade, als trotzdem noch immer Außenstehende oder halt von außen kommende Menschen, die das halt auch anders gesehen haben, dass das eigentlich was ist, was sie machen wollen. Also es schwebt ihnen so vor, so irgendwie so ein bisschen Dinner zu veranstalten oder so, wo sie halt Leute ans Weingut bringen, wo sie halt ein bisschen was gemeinsam kochen und gemeinsam Weine verkosten und so.
Wo kann ich mich anmelden?
Ja, genau, also da müssen wir halt hinfahren.
Also das ist nicht mein Problem.
Nein, das ist auch kein Problem, das ist nur eine Aussage, wir müssen hinfahren. Ja. Das waren wir, damit es im Kalender steht
quasi. Ja, genau.
Aber das ist auf jeden Fall was passieren wird und cool. Halt so eben ein bisschen leidendes Thema heranbringen, die nicht nur über dieses, ja, Burgund ist halt geiler Wein und deswegen würde ich es trinken, daherkommen sind, die auch ein bisschen wissen wollen, was da eigentlich passiert und vielleicht nicht so viel nur mit Wein zu tun haben. Und das sind so die nächsten Pläne. Also ein bisschen in dieses Event-Business wollen sie rein und halt einfach Leute ans Weingut holen.
Das gefällt mir sehr gut.
Und wer weiß, vielleicht übernimmt er irgendwann dann einmal eins von den zwei Kids. Die sind halt beide noch im Volksschulalter, das dauert ein bisschen.
Okay.
Aber mal schauen, aber vielleicht auch ganz was anderes. Wenn man sich die Lebensgeschichte von den zwei auch hört, kann es auch in alle Richtungen
gehen. Stimmt.
Genau, und jetzt sind wir am Ende meiner Geschichte von zwei Menschen, die sich in Luxemburg kennengelernt haben und lieben gelernt haben und jetzt in Burgund Wein machen und das alles nur, weil der Papa vom Nick einfach so geil auf Cellar Tracker das durchgezogen hat.
Cellar Tracker Master, hey.
Das ist einfach Weltklasse.
Absoluter Wahnsinn. Also die Geschichte wird mir wirklich hängen bleiben,
ja.
Einfach weil es richtig, richtig süß ist. So, so lieb. Aber grundsätzlich, gute Lebensgeschichte, gut erzählt, Michi. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ah ja, war das ein Weintipp von irgendwem oder bist du selber draufgekommen, quasi durch Nico?
Nein, ich bin natürlich selber draufgekommen, weil ich das grundsätzlich schon länger auf der Liste gehabt habe, einfach weil der Mensch bei uns so hängen geblieben ist von der Valiversum, weil ich gesagt habe, hey, das war einfach leiwand.
Yes.
Und dann ist natürlich, finde ich, die Schwelle trotzdem da, weil das einfach ein Preisthema ist.
Ja.
Also, ich hätte halt jetzt da wahrscheinlich ohne der Nico Meyer Story nicht so leicht wieder dahin zurückgefunden, weil jetzt habe ich mir natürlich gedacht, ja gut, ich muss halt die Weine einfach einmal mitbestellen, weil ich will die Geschichte erzählen.
Ja.
Aber dass du jetzt sagst, ja passt, bei der nächsten Bestellung nehme ich jetzt da einfach irgendwie mal so ein paar Flaschen da mit, das spürt es halt nicht. Also du brauchst irgendwie einen tieferen Hinweis, den habe ich jetzt diesmal halt nicht aus der Community gekriegt, sondern über die Geschichte vom Nico. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich dann nochmal reingehen, weil die Weine waren schon geil.
Absolut.
Aber ich will es ja trotzdem dann nochmal vor dem Podcast nachverkosten. Das ist trotzdem jetzt schon wieder fast ein Jahr her. Und deswegen war halt dann schon einmal so, ja passt. Ich musste jetzt drüber und dann mit der Geschichte und dachte, okay, let's go.
Verstehe.
Es war alles richtig. Also
alles
richtig. Ich bin froh, dass ich noch eine zweite Flasche auch noch habe von dem Ding.
Verstehe.
Die noch im Keller liegt.
Sehr gut.
Und noch ein paar andere Sachen mitbestellt habe.
Optimal.
Wird sich schon mal ein Ereignis finden, wo man das aufmachen kann.
Na natürlich. Wunderbar. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt und wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns da sehr über Bewertungen. Auf Instagram findest du uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.